Hallo und willkommen zurück bei Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die abends so wie wir auf dem Sofa sitzen und denken, oh, die eine Reihe noch. Ich bin Sophia und ich arbeite in der Maschenfein-Redaktion. Maschenfein ist der Online-Shop rund ums Stricken. Mit der schönsten Wolle, dem tollsten Zubehör, vielen, vielen Strick- und Häkelsets, jeder Menge Anleitung und auch ganz viel Inspiration. Inspiration zum Stricken kommt ja auch aus Büchern. Ich weiß, natürlich ist es am schönsten, wenn man dann strickt, aber schöne Strickbücher da durchzublättern, das kommt doch gleich danach, oder? Ich zum Beispiel habe mehrere Bücher mit Anleitungen zu Hause und ja, da habe ich jetzt bei Weiben noch nicht alles nachgestrickt, ist schon klar, aber ich blättere einfach zu gern darin herum. Bis so ein Buch aber in eurem oder in meinem Regal steht, da dauert es natürlich. Wer wüsste das besser als ein Buchverlag? Deswegen habe ich für diese Folge Melanie Stiebner eingeladen. Sie ist Verlegerin und führt den gleichnamigen Verlag mit Sitz in München. Stiebner hat wunderschöne Handarbeitsbücher im Portfolio, aber auch besondere Koch- und Reiseliteratur. Melanie hat auf jeden Fall einiges zu erzählen und ich hatte eine Menge Fragen. Schnappt euch also euer Strickzeug, macht es euch gemütlich und ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Melanie.
Hallo, grüß dich Sophia.
Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir wieder mal einen Gast haben oder vielmehr eine Gästin. Ich hoffe, dir geht's gut. Hat es bei euch auch geschneit heute?
Ja, ich schaue tatsächlich noch auf die Reste. Es regnet heute ein bisschen. Ich bin in München und gestern war aber eine fette, dicke Schneedecke, war total schön winterlich. Und wir waren gestern tatsächlich auf einem zugefrorenen See das erste Mal in Jahren. Also sehr aufregend der Winter bei uns gerade. Ja.
Ah, siehst du, und dafür reicht es bei uns leider nicht. Es ist jeden Tag, wird sozusagen die Stadt gefragt, so, oh, wann wird denn der Maschsee, das ist bei uns der große See in der Stadt, wann wird der denn freigegeben? Aber dafür reicht es leider nicht. er ist zwar zugefroren, aber die brauchen ja so eine Mindeststärke da, die Eisflächen.
Und Safety dafür, first ist auch ja, sinnvoll.
Nee, absolut. Und es wäre einfach zu unsicher und dafür reicht es nicht. Aber wir haben heute auch wieder Schnee. Die Kinder freuen sich. Ich finde es auch schön zum Angucken. Aber ja, ich habe mich gerade gefreut, als ich dann an den Rechner konnte und freue mich umso mehr, dass du heute zu Gast bist. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Rubrik.
Unser Gast.
Genau, unsere Gästin müsste es eigentlich heißen, die Rubrik. Vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor.
Ja, gerne. Also ich bin Melanie Stiebner. Ich bin ein gebürtiges Münchner Kindl und ich lebe auch wieder mit meinem Mann in München. Ich war ein paar Jahre weg, aber jetzt bin ich seit ein paar Jahren auch schon wieder zurück und genieße es sehr hier mit dem Schnee. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und ich führe in München auch den Stiebner Verlag. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das ein Familienunternehmen. Ich führe es in dritter Generation seit 2019. Und wer den Verlag nicht kennt, wir sind ein kleines Haus, das sich auf hochwertige Handarbeitsbücher spezialisiert hat. Wir machen primär Dinge für fortgeschrittene StrickerInnen und Häkelnde oder so ein bisschen das Besondere. Damit versuchen wir uns so ein bisschen auszuzeichnen. Wir haben aber tatsächlich im letzten Jahr auch angefangen, besondere Anfängerbücher zu machen, wenn wir was Außergewöhnliches drin sehen und wenn wir denken, dass das ein Buch gewesen wäre, mit dem wir selber gerne angefangen hätten, weil tatsächlich unser ganzes Team auch handarbeitet. Also wir sind große Leidenschaftstäter. Und wir arbeiten mit deutschen, aber auch sehr vielen internationalen Designerinnen zusammen. Das hat uns auch am Anfang so ein bisschen begleitet, dass wir sehr viele bekannte Gesichter nach Deutschland gebracht haben mit ihren Büchern.
Ja, ich glaube, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ich habe mir nämlich extra nochmal die Seite von uns aufgemacht, wo wir eure Bücher haben und nochmal gespitzt, genau auf die Autorinnen. In dem Fall kommen wir nochmal zu sprechen. Du musst mir das jetzt nochmal, ja, also ich habe direkt mehrere Nachfragen. Und zwar,
ja, super, ich spring rein.
Wenn du sagst, du wohnst wieder in München, wo hast du zwischendurch gewohnt?
Ja. Ich habe in Leipzig studiert. Oh. Ha, meine Herzensstadt.
Ja, Leipzig ist toll. Ja.
Ja, es ist großartig, aber leider, also ich habe schon vor einer ganzen Weile studiert und als ich fertig geworden bin, gab es da dort leider einfach keine Jobs. Deswegen war es keine Option zu bleiben. Ich wäre so gerne geblieben. Und dann bin ich nach Nürnberg gegangen. Und dann bin ich nach ein paar Jahren in Nürnberg, bin ich dann zurück nach München gekommen. Ich habe zwischendrin, während ich in Nürnberg gelebt habe, meinen Mann kennengelernt. Der ist auch Münchner und irgendwann
hat es euch zurückgezogen.
Ja, ja, war es dann einfach zu weit mit dem immer hin und her fahren. Ja, ja, ja. Und ich bin jetzt schon auch wirklich lange wieder da. Ich glaube auch schon seit 15 Jahren. Mhm. Also nicht gerade erst vorgestern zurückgezogen.
Was hast du studiert?
Verlagswirtschaft, das ist BWL für Medienunternehmen. Ist es mittlerweile, damals war es noch für Buchverlage.
Ja, weil das musst du mir, weil mein Wissen über Verlage, Buchverlage, wie wird man Verleger, Verlegerin, speist sich eher so aus der Popkultur, aus Filmen, wo das irgendwie, weißt du, so irgendwie, wo das dann so eine Rolle spielt mit Verlagen. Und das ist ja auch immer alles total cool. Aber vielleicht erzählst du mir einmal kurz, wie man Verlegerin wird in deinem Fall, wobei es dir natürlich wahrscheinlich ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, ne? Wenn es ein Familienunternehmen ist.
Richtig, ja. Richtig. Deswegen kann man es, bei mir ist es tatsächlich primär die Familie. Und man muss auch sagen, wenn du jetzt 8 oder 10 VerlegerInnen fragen würdest, was ist denn der Karriereweg, um diesen Job auszuüben, würdest du 8 oder 10 Antworten bekommen. Weil es tatsächlich bei Verlagen, und das ist auch das, was ich so schön und besonders finde an der Branche, jedes Haus funktioniert total anders. Und die Jobbeschreibungen und Funktionen sind deswegen in jedem Haus auch sehr anders. Und bei einem Familienunternehmen ist es ja so, dass du dir deinen Job auch so ein bisschen selber prägen kannst, beziehungsweise bei einem Unternehmen in unserer Größe. Wir sind zu 5, also bei uns macht jeder das, was er besonders gut kann, und dann noch die Sachen, die halt sonst noch gemacht werden müssen. Und ich habe tatsächlich einen sehr stark betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Also ich habe es gerade gesagt, ich habe Verlagswirtschaft studiert. Ich habe mit Schwerpunkt Controlling und Unternehmensführung studiert. Und ich habe auch 15 Jahre lang im Controlling und oder Finance-Bereich von Medienkonzernen gearbeitet. Also ich komme sehr, sehr stark von der BWL-Schiene und bringe auch das sehr stark in meinen Job mit. Das Programmatische ist bei mir eher über die private Leidenschaft gekommen. Also ich stricke selber total viel, ich nähe super viel, ich bin sehr kreativ. Und da kommt so meine programmatische Stärke her, aber die Ausbildung eher im Wirtschaftlichen. Und bei den meisten VerlegerInnen ist es aber so, dass sie tatsächlich über das Programm kommen. Die waren in irgendeiner Form mal Lektor, haben als Lektor angefangen, sind Programmleiter geworden oder Programmleiterin und sind dann eben Verleger geworden. Und auch die, sagen wir mal, Job Descriptions eines Verlegers, einer Verlegerin ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie groß das Haus ist, wie spezialisiert man ist, wie viele Imprints es gibt. Also es ist sehr, sehr verschieden. Ich bin in erster Linie Strategin und Controllerin, würde ich sagen. Also ich übe den Job sehr stark so aus, dass ich versuche, die Rahmenbedingungen für mein Team zu schaffen, damit wir bestmöglich arbeiten können und die bestmöglichen Bücher machen. Ich selber mache aktiv jetzt, am Anfang habe ich das schon gemacht, aber mittlerweile betreue ich selber keine Buchprojekte aktiv mehr im Tagesgeschäft, weil ich es einfach nicht mehr mit der Fülle der Aufgaben so gut hinbekomme, wie ich finde, dass die AutorInnen oder Designer das verdienen. Deswegen mache ich das nicht mehr selber. Und wir haben ganz, ganz tolle LektorInnen dafür bei uns.
Das heißt, siehst du, weil das habe ich nämlich im Kopf vermischt, Verleger und Lektor. Und das
ist häufig so, dasselbe. Ja. Es ist ganz häufig dasselbe, ja.
Weil du jetzt schon so vom Verlag erzählt hast, vom Stiebner Verlag, nehmen wir direkt die nächste Rubrik, wobei sich das natürlich alles so ein bisschen mischt. Der Verlag. Du hast gesagt, du strickst und nähst selber total gerne. Das passt ja super zu eurem Verlagsprogramm. War der Stiebner schon immer ein Verlag, der sich eben auf ein kreatives Programm sozusagen spezialisiert hat?
Jein, also unsere Wurzeln liegen sehr stark im Grafikdesign-Bereich. Wir haben sehr viel, also die ursprüngliche Wurzel war im Kunstbereich. Kunst und Kultur hieß das damals. Wir haben sehr viel Bücher über Maler gemacht, hatten auch Kunstdrucke. Das war noch zu den Zeiten von meinem Großvater. Und als mein Großvater war auch Drucker und Setzer, also der kam sehr stark von der Lithografie und war da sehr leidenschaftlich. Und als mein Vater übernommen hat, haben wir sehr viel angefangen im Bereich Grafikdesign zu arbeiten und waren damals fast eher ein Fachverlag, würde ich sagen. Also sehr viel Grafikdesigner haben mit unseren Büchern gelernt. Und unsere Bücher wurden auch sehr stark im Studium und in der Lehre eingesetzt. Und wir haben aber schon immer viele Lizenzen gemacht. Und als ich die Lizenz, also ausländische Bücher ins Deutsche übersetzt, und als sich die ausländischen Verlage vom Grafikdesign so ein bisschen wegbewegt haben, haben wir das automatisch quasi mitgemacht, weil wir die Bücher eben immer nach Deutschland gebracht haben. Da ging es dann auch erstmal in den Bereich Modedesign rein, also auch noch auf einem sehr hohen Fachlevel. Viel auch in den Modeschulen, die ESMO zum Beispiel, da haben wir sehr viel Unterrichtsmaterial geliefert. Und aus diesem Modefokus wurde dann mehr und mehr ein Handarbeitsfokus. Und so richtig reingegangen In der Form, wie wir es heute tun, haben wir es aber tatsächlich erst, als ich dazu gekommen bin. Mein Vater ist jetzt nicht so der Handarbeiter, deswegen hat er jetzt da nicht so das besondere Faible gehabt. Und ich wollte aber das Programm so gestalten, dass ich wirklich da auch meine Handschrift draufsetzen kann und darin wirken kann. Und ich hatte auch mit einer Bekannten angefangen, die auch zur gleichen Zeit, wie ich angefangen hat im Verlag, die ist auch immer noch da, die macht unser Handarbeitsprogramm. Und sie und ich haben das Programm dann sehr stark geprägt, weil wir eben sehr stark auf die Dinge gegangen sind, die aus unserer Sicht im deutschen Markt fehlen. Und dann einfach angefangen haben, diese Form vom Programm aufzubauen.
War das für dich eigentlich schon immer klar, dass du das so weiterführen wirst, den Stiebner Verlag?
Es war immer klar, dass ich das auf keinen Fall machen werde. Wirklich. Ich habe ja meinen Vater und auch meinen Großvater gesehen, als ich aufgewachsen bin, und habe gesehen, was dieses Thema Selbstständigkeit bedeutet. Und wollte das auf gar keinen Fall. Und habe deswegen eben auch die Konzernkarriere angestrebt. Und habe aber dann irgendwann, ich glaube, die meisten, wenn man dann lange den Job macht und immer in diesem Hamsterrad ist, ich habe mir halt irgendwann die Frage gestellt, wofür ich das eigentlich mache. Und das war just zur selben Zeit, als mein Vater so langsam angefangen hat, drüber nachzudenken, aufzuhören mit dem Verlag. Und er hatte mich dann damals einfach angesprochen, hat gesagt, du, ich würde das gerne aufhören. Jetzt wäre noch die Chance, dass du es ausprobierst und dass du kommst und das übernimmst. Und wenn du nicht möchtest, ist es okay, dann würde ich es jetzt verkaufen. Und ich habe dann ein paar Monate drüber nachgedacht und ich fand aber das Gefühl, dass dieses Haus dann nicht mehr da ist in dieser Form, das fand ich ganz komisch, weil ich bin ja mit dem Verlag aufgewachsen. Der war immer da. Wir hatten damals, als ich ganz klein war, hatten wir noch eine Druckerei und das war einfach immer ein Thema. Und ich fand das hat sich wie so ein Verlust angefühlt, ganz komisch, obwohl ich selber ja da nicht gearbeitet habe. Und da ich damals eben selber überlegt habe, was mache ich jetzt als nächstes, dachte ich mir, ich probiere das jetzt einfach. Also was soll schon schiefgehen? Ich kann es jetzt ausprobieren und wenn es mir keinen Spaß macht, er möchte ja eh verkaufen, dann ist ja nichts kaputt gegangen. Und das war vor mittlerweile 8 Jahren. Ich habe es 2018 bin ich dazu gekommen und es ist großartig. Ich habe es echt nicht bereut und ich bin so froh, dass ich das so gefügt hatte, dass ich die Chance hatte, das auszuprobieren, weil ich glaube, ich hätte es mir nicht zugetraut als Job, wo ich mich drauf bewerben muss jetzt und wo ich dann beweisen muss, dass ich das kann. Da hätte ich, glaube ich, so ein Imposter-Syndrom gehabt und mir gedacht, nee, das ist eh nichts für mich. Das habe ich ja noch nie gemacht. Das kann ich bestimmt nicht. Und so habe ich die Chance bekommen und habe einfach eine große Leidenschaft entdeckt. Und das war ein großes Glück für mich.
Ja, und wie schön auch, wenn du deine Handschrift hinterlassen konntest oder hinterlässt,
ja,
ne? Und sagst, du richtest das eben doch noch mehr jetzt zum Beispiel auf diesen kreativen Bereich aus. Das ist doch schön. Und jetzt bist du ja auch, ne, 2018 hast du gesagt, seitdem bist du dabei. Du musst mir mal erklären, und ich war ja natürlich auch auf eurer Seite und da steht ja Stiebner und daneben steht Co-Press. Genau, was Co-Press, das ist. Ja. Also genau, wie ihr zusammengehört, wie das.
Genau, also man spricht bei Verlagen ganz häufig von Imprints. Das ist das, was sich im Nicht-Verlagsumfeld Marken nennt. Also da hat eine Firma hat verschiedene Marken, die sie veröffentlicht oder unter denen sie veröffentlicht oder in derer Handschrift sie Produkte veröffentlicht. Und Verlag sind das eben Imprints. Und der Stiebner Verlag ist bei uns die GmbH, die oben drüber hängt, Stiebner Verlag GmbH. Und darunter haben wir die zwei Marken Stiebner und Co-Press. Und unter der Marke Stiebner veröffentlichen wir eben Bücher im Bereich Handarbeiten, was wir gerade schon angesprochen haben. Wir machen auch Kochbücher und Abenteuerbücher. Und im Verlagsbereich Co-Press haben wir Sportbücher. Und man macht das meistens so ein bisschen, dass man nach Zielgruppe auch differenzieren kann und dass die Leute nicht so verwirrt sind, dass unter derselben Marke ganz unterschiedliche Themen rauskommen. Man muss dazu sagen, das kommt ein bisschen aus der Historie. Viele Verlagshäuser heute haben ein unglaublich breites Programm und haben nur eine Marke. Aber früher war es eben ganz, ganz stark so, dass man in diesen unterschiedlichen Markenwelten gearbeitet hat, auch damit die Buchhändler wissen, welche Bücher jetzt sie zu erwarten haben von dem Verlag. Und wir haben es einfach so beibehalten, weil wir tatsächlich auch zwei unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Also Stiebner ist eher weiblich orientiert in der ganzen Designsprache, im ganzen Package, wie wir daherkommen mit unseren Büchern und auch wie der Verlagsauftritt auf Instagram zum Beispiel ist. Und Co-Press ist im gesamten Design, in dieser Welt, in der wir uns da bewegen, eher männlich. Es ist immer schwierig, wenn man diese Attribute hinterlegt, aber Vielleicht hat man eine gewisse Assoziation damit. Natürlich sind beide Bücher für beide oder für jeden geeignet, aber designtechnisch haben wir da einfach unterschiedliche Parameter, mit denen wir arbeiten.
Ja, man braucht ja auch diese Personas, mit denen man so arbeitet. Man braucht ja jemanden im Kopf sozusagen, für den man ein Produkt kreiert. Und ich fühle mich total angesprochen von euren Büchern. Ich finde die...
Sehr gut, du bist unsere Person.
Vielleicht ein Teil davon. Ja, ich mag die total gerne. Ich habe auch gerade nochmal geguckt. Ihr verlegt ja auch, das hattest du ja schon erwähnt, zum Beispiel von der Maja Karlsson, der Schwedin. Die Bücher habt ihr nach Deutschland sozusagen geholt. Oder auch von Klompelompe habt ihr was mit drin. Winterzeit, finde ich beide total toll. Vielleicht erzählst du mal, wie das funktioniert. Weil das sind ja nicht direkt Autoren bei euch im Verlag, sondern die sind ja eigentlich dann in dem Fall in Schweden oder Norwegen.
Genau. Also ganz grundsätzlich funktioniert das bei den Verlagen so, dass es zwischen den internationalen Verlagen schon Verbindungen gibt. Also jeder Verlag hat bestimmte internationale Verlage, mit denen er, die er kennt und mit denen er arbeitet. Und da hat man irgendwie zweimal im Jahr Gespräche, wo man sagt, was macht ihr, was machen wir, welche Bücher davon sind für uns interessant, was könnten wir einkaufen? Und man kauft dann wirklich die Lizenz dafür. Wir haben so ein bisschen anders angefangen, weil tatsächlich waren wir ja, als ich zu Stiebner kam, es gibt ja verschiedene große Verlage in Deutschland, die Handarbeitsbücher machen. Und wir waren jetzt natürlich da nicht super bekannt bei den ausländischen Verlagen. Und das, man muss sich erstmal so eine gewisse Standing erarbeiten, dass man das überhaupt ernst genommen wird von denen. Und damit die überhaupt ins Gespräch gehen mit einem. Das war bei uns am Anfang nicht so. Also bin ich damals einen anderen Weg gegangen, weil ich bin halb Amerikanerin, ich bin zweisprachig aufgewachsen und lese deswegen privat einfach sehr viel Englisch und nutze sehr viel englische Seiten und Medien. Und ich hatte damals ein paar Designerinnen, die ich genutzt habe, von denen ich wusste, dass sie Bücher herausgebracht haben, die aber die Bücher im Selbstverlag rausgebracht hatten, weil sie auch gar nicht mit einem Verlag arbeiten wollten. Das haben die auch teilweise thematisiert, dass sie enttäuscht sind von der Arbeit mit den klassischen Verlagen und dass sie es deswegen selber machen, also im Blog oder auf Instagram. Und ich habe mir damals gedacht, ich schreibe die jetzt einfach an. Und ich stelle uns so ein bisschen vor und ich erzähle so ein bisschen und sage, dass wir halt anders arbeiten als viele Große und frage die, ob die einfach Lust hätten, mit uns ihr Buch auf Deutsch zu machen. Und das hat super gut funktioniert. Ich glaube, über diese sehr persönliche Ansprache und dadurch, dass wir auch ein Familienunternehmen sind und das alles irgendwie sich dann anders angefühlt hat für die. Und darüber haben wir zum Beispiel Nancy Marchant gewonnen. Wir haben dadurch die Designerin von Tin Can Knits gewonnen mit unserem Nordisch Stricken. Das war eins der ersten großen Bücher, die wir in dem Bereich gemacht haben, die wirklich super sich gut verkauft haben. Wir haben Julie Weissenberger von Coco Knits gewonnen. Und dann hatten wir auf einmal wirklich große Namen. Und diese großen Namen haben uns dann wiederum die Türe zu den Lizenzverlagen geöffnet. Und so sind wir dann zum Beispiel auch an Maja Karlsson gekommen, die veröffentlicht bei Bonnier in Schweden, und die Agentin kannte ich wiederum, die Lizenzagentin kannte ich wiederum über einen anderen Deal, den wir gemacht haben. Die strickt auch selber, also da ist diese Welt im Handarbeiten ist schon sehr durch persönliche Leidenschaft geprägt, und über diesen Weg haben wir einfach also tolle Autorinnen, ich sage immer Autorinnen, weil es tatsächlich bis auf unseren Bernd Kessler, unseren Japaner, haben wir eigentlich prima Autorinnen im Programm. Da sind ganz viele Türen für uns aufgegangen. Und die wiederum haben es uns dann auch ermöglicht, tolle deutsche AutorInnen zu finden. Weil dann auf einmal, wenn man dann eine gewisse Anzahl an Büchern draußen hat, dann werden die Leute natürlich auch aufmerksam auf einen. Da hat man auch bessere Chancen, wenn man sie anspricht.
Ja, persönliche, also Netzwerken, persönliche Kontakte, das ist sowieso immer, finde ich, schön und bringt immer viel. Also
total.
Merkt man einfach. Wie läuft denn so ein Tag bei euch ab? Ihr seid ja jetzt gar nicht so riesig, ne?
Nee,
ihr
überhaupt nicht. Wir sind ganz klein. Wir sind zu fünft. Ja. Also wir sind wirklich, wirklich klein. Ja.
Und wie ist denn so ein Tag bei euch?
Das kommt bei uns extrem darauf an, in welcher Phase der Programmgestaltung wir uns befinden. Dadurch, dass wir so klein sind, können wir nicht so viel gleichzeitig machen. Deswegen haben wir ein sehr sequenzielles Jahr, was wir bringen zwei Programme raus und die folgen immer beide denselben Kurven. Also eine Phase ist die Phase, in der wir sehr stark nach neuen Projekten suchen, in denen wir sehr stark mit AutorInnen sprechen, Leute ansprechen, ob sie Lust haben, ein Buch zu machen, aber auch auf die Buchmessen fahren. Das ist im Oktober Frankfurt und im März, April ist es in London. Mit unseren Lizenzverlagen sprechen, schauen, was da kommt. Und das ist eine große Phase. Und wenn diese Phase abgeschlossen ist und wir uns darauf geeinigt haben im Team, welche Bücher wir jetzt machen wollen, dann beginnt eine Phase der eher vertrieblichen Ausgestaltung, Platzierung. Da haben wir sehr viele, was wir nennen, Titel-Brainstormings. Also da treffen wir uns zu fünft und brainstormen, wie das Buch denn auf Deutsch heißen sollte. Das geht manchmal ganz schnell und manchmal geht es gar nicht gut. Das kommt immer. Aber es ist sehr kreativ, es macht viel Spaß. Und wenn wir die Titelformulierung festgelegt haben, dann geht es ins Design, dann gestalten unsere Grafikerinnen die Cover. Dann haben wir wieder sehr viele Meetings, wo wir vor vollgepflasterten Wänden stehen und uns 70 verschiedene Varianten des Covers anschauen. Da könnt ihr, wenn es euch interessiert, mal auf Instagram schauen. Wir zeigen ganz häufig Reels mit unseren Cover-Prozessen, wo wir so eine gewisse Auswahl von den unterschiedlichen Varianten zeigen, die so in der Diskussion waren. Und wir sagen auch ganz häufig in dieser Phase, wenn uns irgendwer zuhören würde, niemand macht sich diese Gedanken, weil wir dann halt über den Strich auf der Seite und ist das jetzt wirklich Farbe und ist jetzt die Platzierung von dem Muster für unsere Zielgruppe richtig oder muss es nicht anders sein? Also ihr kennt es ja wahrscheinlich.
Ja, ja.
Von der waschenfeinen Welt, man macht sich über so viele Sachen Gedanken, die man dann nachher sicherlich im fertigen Projekt spürt, aber so sicherlich nicht nachvollziehen kann. Und wenn die Phase vorbei ist, die schließt dann bei uns ab mit unserer Katalogproduktion, also wenn die neue Vorschau rauskommt, dann gehen wir tatsächlich in die Produktion der Titel. Dann werden die Übersetzungen angeliefert. Die Lektorinnen arbeiten mit den AutorInnen am Konzept und an den Manuskripten. Dann geht es ins Design, in die Grafik und dann wird es am Schluss gedruckt. Und die Phasen sind so ein bisschen versetzt nebeneinander, aber wir versuchen das schon immer relativ fokussiert in einer Phase zu lassen und in die nächste zu gehen. Dadurch haben wir auch nicht so viele Trendtitel wie viele von den großen Verlagen, weil wir einfach nicht so schnell produzieren können. Wir sind halt ein kleines Team und wir können eben nicht so viele Sachen gleichzeitig machen. Deswegen haben wir manchmal einen Trend, wo wir nachher denken, ja, es wäre jetzt schön gewesen, wenn wir dazu ein Buch gehabt hätten, aber ging halt jetzt einfach nicht, ne?
Ja, wobei ich habe gerade gesehen, ihr macht ja jetzt zum Beispiel, ist es schon draußen oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, auch mit Minitüchern zum Beispiel, das ist ja
Mini-Maxi-Tücher, ja genau.
Mini-Maxi-Tücher ist ja auch ein Trendthema.
Ja. Ja.
Wie entsteht denn so ein Buch? Also jetzt mal, wenn ihr wirklich mit einer deutschen Autorin zusammenarbeitet, wie funktioniert das dann?
Also der Startpunkt kann zwei unterschiedliche Startpunkte geben. Startpunkt Nummer eins ist, jemand kommt auf uns zu und sagt, ich habe eine Idee, ich möchte ein Buch machen. Startpunkt Nummer zwei ist, wir haben eine thematische Idee und überlegen uns, wir würden gerne ein Buch zu diesem Thema machen. Wen könnten wir denn ansprechen dafür? Das machen wir relativ wenig, weil wir sehr stark autorengetrieben sind, nicht so stark konzeptgetrieben, sage ich mal. Also wir sagen jetzt nicht, wir wollen unbedingt ein Thema zu Minitüchern haben, wen können wir jetzt ansprechen, sondern bei uns ist eher so, wir möchten gerne mit diesem Designer oder dieser Designerin arbeiten. Was für ein Konzept könnte denn da passen? Wie können wir da ein Buch draus machen? Und von beiden Startpunkten kommen, geht es aber dann ähnlich weiter. Dann geht man eben mit dem möglichen Autor, der Autorin ins Gespräch und erarbeitet von der Idee weg ein Konzept und schaut, ob das für beide Seiten passt. Mein Job in dem Prozess ist dann, dass ich sehr stark die vertriebliche Brille aufsetze und eben gucke, okay, was ist die Zielgruppe? Haben wir da genug Leute, die das kaufen könnten? Wie können wir es platzieren? Wie passt es hin? Was gibt es an Konkurrenz? Wie funktioniert das Ganze? Da drehen wir dann meistens nochmal eine Runde mit dem Autor oder der Autorin, weil Vertrieb und Inhalt sehr unterschiedlich sind und ein wunderschönes Buch, was man in seinem Herzen trägt, vielleicht nicht unbedingt das ist, was sich am besten verkauft. Und manchmal das, wo wir sagen, ja, das verkauft sich super, nicht unbedingt das ist, was der Autor oder die Autorin fühlt. Also da muss man auch gucken, dass das einfach zueinander passt. Und wenn da alles passt, dann beginnt normalerweise die eher autorenseitige Arbeit, wo geschrieben wird, konzeptioniert wird. Wir machen dann normalerweise das Shooting für die Designs und wenn Manuskript und Shooting fertig ist, geht es ins Lektorat, wird dann uns von unserer Lektorin eben gegengelesen. Da geht es dann auch immer sehr viel hin und her mit dem Autor oder der Autorin. Sehr, sehr, ja, ihr habt ja selber schon viele Bücher rausgebracht.
Das kann man sich immer gar nicht von außen so vorstellen, aber das ist absolut so wahnsinnig viel Abstimmungsbedarf.
Ja,
ne? Und es unfassbar. Geht hin und her, es ist wirklich, ja.
Und also bis jetzt arbeiten wir quasi bis zu diesem Punkt, wo ich es erzählt habe, eigentlich ausschließlich in Word. Und es schicken Word-Files hin und her. Und dann, wenn das Manuskript in der Form ist, wo man sagt, so, jetzt passt es, dann geht es in die Grafik und dann wird es eben dort zu einem lebendigen Buch gesetzt. Auch sehr stark bei uns, das ist auch überall unterschiedlich, wir arbeiten da auch sehr stark mit den AutorInnen zusammen. und versuchen, weil wir wenig Reihencharakter haben. Wir haben wenig Bücher, wo man sagt, das ist jetzt das nächste aus der Reihe und diese Bücher sehen alle gleich aus, sondern bei uns ist eigentlich jedes Buch sehr stark abgestimmt auf den Autor, die Autorin. Deswegen ist das jedes Mal ein neues Projekt für sich und dauert dann entsprechend auch seine Zeit. Und wenn das dann im Design ist, dann geht es nochmal zurück an den Autor, die Autorin. Dann macht man nochmal eine Korrekturphase. Dann geht es ins Schlusslektorat, da wird dann nochmal auf Rechtschreibung gelesen. Und wenn wir dann happy sind, geht es in Druck. Und 6 Wochen später ist fertig.
Was würdest du sagen, also gut, Druck ist 6 Wochen. Was würdest du sagen, so von der Buchidee bis hin zu, ich halte es in den Händen, wenn es aus dem Druck kommt, wie lange dauert das?
Also sehr unterschiedlich und sehr abhängig davon, wie schnell der Autor, die Autorin schreibt. Ich würde sagen, bei uns ist es relativ lang, 1 Jahr bis 1,5 Jahre, würde ich sagen. Wir kriegen es auch schneller hin, aber wir lassen uns gerne Zeit, weil diese Abstimmungen eben sehr zeitintensiv sind und weil es uns auch wichtig ist, dass wir am Schluss ein Produkt haben, mit dem der Autor, die Autorin wirklich happy ist, weil unsere Erfahrung ist, dass es dann halt auch gut funktioniert im Vertrieb.
Ja, und das macht es ja, finde ich, gerade bei Büchern so schwierig mit diesen Trends, ne?
Ja,
also
total.
Weil wir wissen alle, wie schnelllebig Trends teilweise sind. Und wenn du dann als mit einem Buch darauf reagieren möchtest, das ist manchmal schwer zusammenzubringen.
Das ist auch der Grund, warum wir so stark am Anfang auch und eigentlich auch immer noch in den fortgeschrittenen Bereich gegangen sind, weil man fängt ein Handwerk oder Handarbeit oder ein Kreativhobby, sagen wir so, fängt man ja relativ schnell an, wenn man es viel sieht, und man hört es aber auch relativ schnell wieder auf, wenn es einen langweilt. Und wir gehen eher von der Maßgabe rein, dass wir sagen, wenn jemand ein Hobby schon ein paar Jahre macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dabei bleibt und dass er mehr lernen möchte und wieder zu uns zurückkommt, deutlich höher. Und weil man so eine lange Phase hat, weiß man dann eben auch immer nicht, was der Markt macht. Und das ist natürlich auch immer ein finanzielles Risiko für einen Verlag, ne? Ich meine, wir drucken erstmal mehrere tausend Bücher. Das ist ein Investment. Wir müssen halt auch das Zutrauen haben, dass wir diese verkaufen über einen hoffentlich nicht allzu langen Zeitraum.
Ja, verstehe ich. Ich habe dir noch eine Rubrik mitgebracht.
Und sonst so?
Und zwar wollte ich mit dir nochmal über Handarbeiten an sich reden. Also es gehört ja hier alles zusammen, ne? Du als Person, der Verlag, die Handarbeiten und so, ne? Also es ist so ein fließender Übergang. Aber du hast ja schon gesagt, du strickst selber gerne, du nähst gerne. Welche Bedeutung haben denn Handarbeiten für dich?
Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, aber es ist ein integraler Bestandteil von meinem Leben und für mich auch absolut wichtig. Also ich merke, wenn ich das über längere Zeit nicht machen kann, weil ich gerade so viel zu tun habe oder weil ich viel unterwegs bin und die Zeit das einfach nicht zulässt, dass es mir dann auch nicht so gut geht damit. Ich glaube, das können viele aus eurer Community sicherlich auch nachempfinden.
Ja.
Also wenn man den Maschenfein-Podcast hört, dann ist man selber, glaube ich, Strickopfer oder Häkelopfer. es hat für mich, also es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber ich finde, es hat eine sehr erdende Wirkung. Also es gibt mir so Pausen im Alltag und es macht den Kopf leise für mich. Also ich habe immer sehr, sehr, klar, ich bin selbstständig, ich habe ein Team, ich habe 1000 Dinge in meinem Kopf. Ich denke ständig drüber nach, was ich im Verlag besser machen kann, was wir tun müssen, welche Punkte es gerade gibt. Das ist immer sehr, sehr laut in meinem Kopf und das Handarbeiten hilft, das einfach leise zu machen, weil da konzentriere ich mich auf was anderes. Da ist sehr viel Kreativität. Ich mag es total gerne, die Garne anzufassen, die Stoffe anzufassen. Ich habe gestern eine halbe Stunde einfach verbracht, meine alten Leinezeitschriften durchzublättern, weil ich gucken wollte, ob irgendein Design drin ist, was zu einem Garn passt, was ich mir gerade gekauft hatte. Und auch das finde ich so schön. Also einfach dieses Abtauchen in diese ästhetische Welt. Ich kann es mir nicht vorstellen ohne. Ich habe tatsächlich sehr spät angefangen. Ich habe mit dem Stricken erst angefangen, als ich in den Verlag gekommen bin, also vor 8 Jahren. Und mit dem Nähen habe ich 2015 angefangen, also ungefähr 11 Jahre. Also ich hatte eine sehr lange Zeit, wo ich das nicht in meinem Leben hatte. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum und wieso ich das erst so spät verstanden habe, wie toll das ist. Gell?
Was strickst du denn gerade?
Also im Moment stricke ich ein Design von Susan Crawford. Das ist auch eine Autorin von uns, eine Engländerin. und ich mache immer zwei Sachen gleichzeitig, damit ich Abwechslung habe. Und ein paar Socken aus unserem neuen Buch Socken ganz einfach stricken oder Socken stricken ganz einfach. Ich bin nämlich echt keine Sockenstrickerin und anhand von dem Buch habe ich mir jetzt mal vorgenommen, dass ich das jetzt mal lernen möchte und den Spaß dran finden möchte. Und es hat auch echt gut funktioniert. Ich habe jetzt das erste Mal Toe-Up probiert und das funktioniert für mich deutlich besser als Cuff-Down.
Okay, das muss ich auch mal
ausprobieren. Super.
Bei Socken scheiden sich ja die Geister, ja, ne, in den Strickrunden und ich verstehe es total. Ich finde gestrickte Socken, ich finde sie mega und stricke sie aber ganz ungern.
Genau.
Und ich weiß, bei mir. Und ich weiß, ich kann nicht so, und vielleicht ist es irgendwie tatsächlich die Strickweise. Vielleicht muss ich mal auch Toe-Up ausprobieren, also von den Zehen nach oben. Vielleicht hilft
ja, und was
das
für mich jetzt auch so ein bisschen Gamechanger war, ich habe es jetzt mit Magic Loop ausprobiert. Ich stricke wahnsinnig gerne Magic Loop.
Ja.
Und ich habe bis jetzt, ich bin einfach, ich weiß nicht warum, aber nicht auf die Idee gekommen, Socken im Magic Loop zu stricken. Und mit dieser Anleitung bin ich jetzt mal auf die Idee gekommen und das funktioniert für mich halt einfach deutlich besser, als diese ganzen Nadeln in der Hand zu haben.
Okay, ich nehme das mit, weil beides habe ich noch nicht ausprobiert. Also ja, Magic Loop an sich schon, aber nicht bei Socken. Und ich bin immer so ein bisschen unzufrieden mit dem Nadelspiel. Ich bilde mir immer ein, man sieht den Übergang immer
ja,
von der
genau.
einen zur anderen Nadel.
Ja,
und so.
Genau.
So, aber wie gesagt, ich finde handgestrickte Socken finde ich toll und es gibt so hübsche Modelle. Ich mag auch
richtig.
Ich mag auch bunte Farbverlaufsocken, gerade wenn es zu Hause gemütlich sein darf.
Genau.
Ich, aber es gibt wirklich richtig schicke Sockenmodelle. Also das gucke ich mir an. Und was nähst du so?
Also ich habe jetzt tatsächlich länger nichts mehr gemacht. Ich habe gestern Stoff zugeschnitten, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, weil zum Nähen braucht man ja tatsächlich Zeit und die habe ich häufig nicht. Aber jetzt habe ich gerade von Burda eine Blazerjacke zugeschnitten. Ich mag diese sehr fieseligen Sachen, an denen man Stunden mit irgendwelchen Techniken verbringt.
Magst du?
Mag okay. ich total gerne, ja.
Okay, Respekt.
Ja,
weil das
total.
Ist, das
ich bin totaler Listen-Fan, ja. ehemaliger Controller. Ich mag Listen, ich mag Abhaken, ich mag Excel, ich mag fieselige Techniken.
Ja, okay, weil ich finde Nähen auch toll, aber bei Nähen hemmt mich immer so ein bisschen die Vorbereitung.
Ja.
Ne, weil meine Stricksachen, die habe ich, die nehme ich, es geht los. Es dauert dann im Prozess, glaube ich, ein bisschen länger, weil ne, es ist ja so Masche für Masche. Also am Ende kommt es wahrscheinlich aufs selbe raus. Aber Nähen ist immer so dieses Stoffwaschen, Zuschneiden.
Genau.
Am schlimmsten finde ich, wenn man Schnittmuster kleben muss. Da bin ich dann, das ist.
Oder abpausen, auch nicht mein Favorite.
Ja, das stimmt. Aber und dann. Und trotzdem sagt man, Handarbeiten beruhigen ein und erden.
Also mein Mann sagt ganz häufig, wenn ich dann zum 8. Mal irgendwas zurückstricke und mich ärgere, sagt er, so viel wie du dich ärgerst, kann ich mir nicht vorstellen, dass
genau.
das entspannend ist. Und ich so,
doch,
genau das ist entspannt.
Ja. Und wie sieht das aus so mit Kochen und Reisen? Weil das sind ja auch Reihen bei euch sozusagen,
ja.
also Themenschwerpunkte. Kochst du auch gerne? Ich freue mich übrigens immer sehr über die Kochtipps, also diese Rezepte, die ihr teilt.
Schön.
Ja, das finde ich immer cool. Ja,
tatsächlich, das macht unsere Social Media Managerin, die Laura, die macht das immer ganz gut.
Ja.
Ich koche tatsächlich gar nicht. Das darf ich, glaube ich, gar nicht laut sagen als Kochbuchverlegerin, aber bei uns macht das mein Mann. Ich kann überhaupt nicht kochen. Ich backe sehr gut. Das ist so meine Ehrenrettung. Aber ich habe Gott sei Dank die Verena, unsere Kochbuchlektorin, die das kann und die sich da kümmert. Kochen war für uns so eine Weiterentwicklung, nachdem wir darüber nachgedacht haben, was denn unseren Leserinnen vielleicht auch Spaß machen könnte oder was in ihre Lebenswelt passt. Also da kamen wir über diesen Persona-Ansatz, den du vorher auch angesprochen hattest und hatten das Gefühl, dass da Kochen gut hinpassen könnte und sind dann eben die Gestaltung der Kochbücher genauso angegangen, wie wir die Handarbeitsbücher auswählen. Und so kam diese Rubrik ins Leben und die Reiserubrik, also wir haben keine Reiseführer, das ist vielleicht wichtig zu sagen, sondern wir arbeiten sehr stark in das, was wir Travel Writing nennen, also Berichte, Reiseberichte, Beschreibungen. Und das kommt sehr stark über meine persönliche Leidenschaft. Ich lese sowas wahnsinnig gerne selber. Ich finde das ganz inspirierend. Und ich habe einfach immer wieder, oder wir hatten immer wieder Begegnungen mit möglichen Autorinnen. Oder in dem Fall sind es eigentlich nur Autorinnen. Wir arbeiten wirklich da nur mit Frauen in dem Bereich im Moment. Weil wir da auch sehr stark feministisch wäre jetzt zu stark gesagt, aber sehr frauenbestärkenden Fokus drauf haben.
Mhm.
Also Dinge erzählen, die einen selber bestärken, vielleicht mal den Schritt zu gehen, aus dem Alltag auszubrechen, loszulassen, was zu erleben oder das einfach nur auf der Couch nachzuempfinden. Und so kamen die Bücher dazu. Also da haben wir nicht so einen richtigen Fokus drauf, sondern wir machen das immer, wenn ein gutes Projekt kommt oder wenn wir die Idee zu einem guten Projekt haben.
Habt ihr schon was zum Thema Sauerteig im Kochbuchbereich? Ich frage nur, weil, also das ist irgendwie mein Instagram-Feed. Also entweder sehe ich jemanden, der strickt, oder es wird Brot gebacken irgendwie. Ja, also ich habe jetzt auch selber einen Sauerteig im Kühlschrank stehen. Stehe aber noch ganz am Anfang dieser
Da haben wir tatsächlich nichts gemacht. Aber jetzt nicht, weil es uns nicht interessieren würde, sondern mehr aus dem Fakt, dass der Markt schon so voll ist, dass es schon so viel gibt. Wir haben ein Buch, was jetzt nicht in die Richtung Sauerteig geht, aber es ist ein Backbuch, Zimtschnecke und Dinkelbrot heißt das.
Oh ja.
Backen ohne Kneten. Mhm. Das ist Backen mit Hefeteigen, die man eben vorbereiten kann, die so ein bisschen in einen sehr busy Alltag passen, weil man den Zubereitungsprozess aufteilen kann. Ich kann erst den Teig machen und dann kann ich ihn liegen lassen und dann kann ich ihn später irgendwie weiterverarbeiten oder 3-4 Tage später weiterverarbeiten oder auch einfrieren. Das ist das Einzige, was wir in die Richtung haben.
Kannst du verraten, darfst du verraten, woran ihr gerade so arbeitet?
Ich kann so ein paar Sachen kann ich sagen. Ich darf natürlich nichts sagen, was die Konkurrenz uns wegschnappen könnte.
Das ist
ganz
klar.
Vorsichtig. Genau. Aber ich kann sagen, also eins hast du tatsächlich schon angesprochen, das ist in unserem aktuellen Programm, im Frühjahrsprogramm haben wir ein Buch zum Thema Mini- und Maxi-Tücher. Wir wollten eben nicht noch ein Mini-Tuchbuch machen, weil ich ehrlich gesagt von euren ziemlich begeistert bin. Die habe ich auch selber privat in der Nutzung und ich finde das Neue auch ganz toll, das für Anfänger. Aber wir dachten uns, das ist eine schöne Kombination zu sagen, ich habe Muster, was ich auf einem Minituch auch ausprobieren kann und dann kann ich später auf einem Maxituch nachstrecken, wenn es mir gefällt. Also so eine tragbare Maschenprobe im Prinzip.
Ja, total coole Idee. Ja
gut. Das kommt im Juni. Und dann arbeiten wir fürs Herbstprogramm an natürlich sehr vielen unterschiedlichen Sachen, aber zwei kann ich schon erzählen. Wir haben ein Strickbuch, was sich rund um die Welt von Peter Rabbit oder Peter Hase drehen wird, worüber ich mich selber total freue, weil das war in meiner Kindheit, Peter Rabbit war ein Riesenthema und das Buch ist unglaublich süß. Babykleidung mit eben Peter Hase Motiven. Und eins, worauf ich mich auch persönlich sehr freue, wir haben jetzt die dänische Designerin Thea Westerby für uns gewinnen können und wir machen mit ihr zusammen ein Buch mit ihren Designs. Die hat bis jetzt kein deutschsprachiges Buch, also da freuen wir uns auch sehr drauf. Das wird auch eine Eigenproduktion, also die haben wir nicht gekauft, sondern da arbeiten wir wirklich exklusiv mit ihr zusammen.
Oh, das klingt sehr cool.
Ja.
Freue ich mich drauf. Gibt es denn Bücher, die ihr jetzt schon... die schon da sind und das ist ja jetzt ein Podcast hauptsächlich für Strickerinnen und Stricker, die du halt der Strick-Community ans Herz legen möchtest?
Also ich kann natürlich alle unsere Bücher ans Herz legen.
Ja. Und welche gefallen dir besonders gut?
Besonders gut, ich sag vielleicht mal zwei, die ich selber tatsächlich sehr viel privat nutze. Das eine davon ist von Kutova Kika. Von der Veronika Lindberg, Lieblingsstücke stricken mit Kutova Kika, das liebe ich. Das sind so schöne Designs. An dem Pullover habe ich mich jetzt noch nicht gestartet, aber ich habe jetzt schon mehrere Mützen draus gestrickt und es ist ein großartiges Buch. Also wenn ihr gerne nordische Designs oder skandinavische Designs strickt, dann ist das wirklich absolut empfehlenswert. Und ein anderes, was ich auch wirklich dauernd in der Hand habe, ist... Wundertüte der Stricktricks von Patty Lyons.
Ja.
Das ist kein Modellbuch, sondern das ist ein Theoriebuch. Und die Patty Lyons hat eine unglaublich witzige Art und Weise, sagen wir mal so Strickanatomie zu erklären. Also Dinge, über die man vorher noch nie nachgedacht hat, die erklärt sie einem. Und dann sagt man, ach, deswegen hat das immer nicht geklappt. Also das finde ich absolut großartig.
Ja.
Und eins, auf das ich mich sehr freue, was jetzt nächsten Monat kommt, ist von der Amerikanerin Mary Green, ein Wollknäuel, so viele Möglichkeiten. Das ist ein Buch, wo sich primär darum dreht, wie man die ganzen Wollknäule, die man im Urlaub immer als Souvenir mitnimmt.
Ja. Kenne ich.
Was man mit denen macht. Und das finde ich sehr cool, weil das ist entlang von Garngrößen sortiert. Das heißt, man kann gucken, okay, welche, nicht Garngrößen.
Ganzstärken, meinst du, ne?
Ganzstärken, danke. Lauflänge, Ganzstärke. Sodass ich gucken kann, okay, was habe ich denn da mitgenommen und was könnte ich denn jetzt daraus machen? Und das ist eben alles so gemacht, dass man es mit 100 Gramm machen kann. Und das, sagen wir mal, kann ich ganz gut gebrauchen, glaube ich.
Ja, also ich auch. Also es ist ja genau das im Urlaub, ne, wenn man irgendwie ein Wollgeschäft sieht, wo man denkt so, und dann man irgendwie einen Strang mit oder ein Knäuel, ne, und dann steht man zu Hause und denkt so, ja und jetzt?
Nochmal Socken.
Genau, nochmal Socken. Oder auch wenn man von Projekten was übrig hat, ne?
Ja,
also
genau.
Das ist ja auch irgendwie das, weil Handarbeit ist
meistens,
was.
Ich brauche immer sehr, sehr viele Maschenproben, bis ich die richtige erwische. Deswegen kaufe ich auch sowieso immer einen Strang mehr. Und ja, es ist so schade drum, nichts damit zu machen. Ne?
Nee, das klang jetzt also genau das. Und also die Bücher klangen total interessant. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes, auch euren Instagram-Account. Und
sehr
auch,
gerne, ja.
Ihr habt auch einen Newsletter, den man abonnieren kann.
Genau, wir haben einmal im Monat haben wir einen Newsletter, der so ein bisschen Blick hinter die Kulissen gibt und auch immer ein kostenloses Rezept oder eine kostenlose Strickanleitung beinhaltet und einfach so ein bisschen vom Verlagsleben erzählt.
Ja, nee, ich freue mich immer, wenn ich den kriege. Ihr hattet schön, auch mal,
danke.
War das da oder in Instagram? Da habt ihr sogar auch mal gefragt, welche Überschrift würde euch besser gefallen.
Genau, das machen wir auch manchmal, dass also, wir fragen. Ich hatte ja vorher gerade dieses Titel-Brainstorming angesprochen und manchmal können wir uns einfach überhaupt nicht entscheiden zwischen 1, 2, 3 Varianten. Und dann befragen wir auch immer gern unsere LeserInnen, weil die letztlich ja das Buch auch kaufen, was ihnen jetzt besser befallen würde. Ja.
Genau. Ach schön, euch freue mich, das hat Spaß gemacht.
Ja, danke, mir auch.
Also und ich bin sehr gespannt auf die Bücher, die jetzt kommen. Man kann ja schon, ein paar sind ja angekündigt auf eure Webseite,
genau,
da kann man gucken. Und dann freue ich mich einfach auf die nächsten Newsletter.
Ja.
Und ich glaube, auf der H&H sehen wir uns nicht dieses Jahr, ne?
Wir sind da.
Ihr seid da.
Wenn du da bist,
ich bin da. Dann sehen wir uns.
Wir sind da. Wir haben diesmal ein bisschen eine andere Standnummer als sonst. Und die weiß ich jetzt natürlich gerade nicht. Aber wir sind auf jeden Fall da. Und wir freuen uns auch schon auf viel Besuch. Und wir werden auch am Samstagabend, Nachmittag Meet and Greet mit allen anwesenden Autorinnen haben. Also wer auf der H&H ist, spitzt mal auf unseren Instagram-Kanal oder in unseren Newsletter, weil da werden wir es nochmal sagen, wann und wo.
Da freue ich mich noch mehr. Finde ich richtig toll. Dann schaue ich bei euch auf jeden Fall vorbei.
Sehr schön.
Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Wintertag.
Ja, danke schön.
Und dann viel Erfolg mit all den Büchern, die da noch kommen.
Danke dir, Sophia. Danke für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut, hier zu sein.
Sehr gerne. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Habt ihr jetzt auch Lust, es euch weiter mit einem Kaffee und einem guten Buch rund ums Stricken gemütlich zu machen oder eines der Rezepte nachzukochen, die Stiebner in seinem Newsletter veröffentlicht? Stöbert gern einmal durch das Stiebner-Sortiment auf unserer Seite. Vielleicht habt ihr ja Lust auf Veronika Lindberg, Maya Carlsson oder eine der anderen tollen Autorinnen oder Autoren. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Woche und ganz viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!